Gott stellt uns in Momente, die uns Angst machen. Gott setzt uns Situationen aus, die wir nicht alleine bewältigen können. Das ist Fülle, weil dann auf einmal klar wird, was Gott tun kann, weil wir dann Gottes wahre Größe erleben außerhalb unserer Komfortzone. Ich weiß nicht, wer sich an diese Worte erinnern kann. Das ist ein Zitat aus der Predigt vom vergangenen Sonntag, die uns ja Markus gehalten hat. Und wir wollen heute auf Menschen schauen, deren Auftrag, den sie bekommen haben von Jesus, der hat denen Angst gemacht. Da, wo Menschen sich ja fast in die Hosen gemacht haben angesichts ihrer Situation. Aber in dieser Situation haben sie Jesus erlebt. Und das ist nicht etwas, was eben nur Jünger von Jesus bekommen, sondern auch wir. Denn auch wir erleben Sturmsituationen, haben wir eben auch schon gehört. Verschiedene Situationen, die uns über den Kopf wachsen können. Und das ist nicht nur den biblischen Personen vorenthalten, sondern eben uns allen. Und wir wollen eben auf einen Text schauen, der uns allen bekannt ist. Vielleicht habt der eine oder andere auch schon Bibelstunden oder Kindergottesdienst dazu gehalten. Ich lade euch ein, trotzdem ganz neu auch auf diesen Text mal zu hören. Und das ist irgendwie nicht so formatiert. Egal, ich lese ihn ja vor. Da heißt es, und am Ende desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Meer und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Heute haben wir es mit einem Text zu tun. Dort haben wir drei Aufbrüche. Der erste Aufbruch, der bestand darin, dass Jesus am Abend vermutlich etwas müde war und zu seinen Jüngern gesagt hat, lasst uns hinüberfahren. Das war keine unübliche Taktik von Jesus. Er suchte für sich und seine Jünger regelmäßig Ruhe. Und das ging meistens nur dann, wenn er sich von den Menschen entfernt hat, die immer ihn wollten, immer was von ihm wollten, dass er handelt. So hat er gesagt, lasst uns hinüberfahren. Und so bestiegen sie ihre Boote, sind auf den See Genezareth hinaus, eben um ein ruhigeres Ufer anzulaufen. Und das war für die Jünger nichts Besonderes. Denn einige der Jünger waren ja von Beruf Fischer. Sie konnten mit dem Boot umgehen. Bootfahren war für die Jünger damals wie für uns heute vielleicht das Autofahren oder Fahrradfahren. Sie kannten das. Sie waren das Bootfahren gewohnt. Und Jesus ergibt ihnen einen Auftrag und überfordert sie nicht. Denn er kennt sie ja. Und es geschieht, sie schippern los. Heute können wir uns ein Bild machen von den Booten, wie sie damals vielleicht ausgesehen haben. Müsst ihr mal die nächste Folie? Okay. Die wenigen Einzelheiten, die man über die Beschaffenheit und über das Aussehen der Boote hatte, das hatte man aus der römischen Epoche entnommen. Da gab es ja römische Geschichtsschreiber, zum Beispiel Josephus Flavius. Oder eben, wir haben das Neue Testament. Oder es gibt eben auch Darstellungen von solchen Booten in Mosaikfußböden. Da hat man es noch nicht so gut erkannt, aber man hat schon mal so einen Eindruck gewonnen, wie die Boote ausgesehen haben. Und im Jahr 1986, da war der Spiegel des Sees Genezareth so niedrig und die Ufer so weit dass man im Schlick im Nordwesten tatsächlich Teile eines antiken Bootes gefunden hat und die freigegeben wurden, die weltweit eben Aufmerksamkeit erregten. Das Boot war also circa 8 Meter lang, 2 Meter breit, 1 Meter tief. Es war hauptsächlich aus Zedernplanken und Eichenrahmen zusammengefügt und es hatte Ruder, es hatte viereckige Segel. Viele Teile waren mehrmals verwendet worden. Da hat man ausgediente Boote, die Teile noch zurückbehalten, die gut waren. Und so wurden die Schiffe eben dann auch aufrechterhalten. Das Schiff wurde offenbar zum Fischfang eingesetzt, denn man fand auch dort Netznadeln und Steinanker. Und vermutlich hat es auch dazu gedient, dass man Personen und Güter transportiert hat. Datiert wird dieses Boot auf die Zeit zwischen 100 vor Christus und 70 nach Christus. Also es konnte gut sein, dass Jesus so ein Boot hatte. Es konnte 15 Passagiere mitnehmen, einschließlich einer 5-köpfigen Besatzung. Und sogar auch noch ein Fischernetz, die waren so circa 300 Meter lang. Also so ein Boot, das hätte Platz gehabt für Jesus und seine 12 Jünger. Und vielleicht sind sie ja genau in so ein Boot gestiegen. Sie machten sich auf den Weg und das heißt, sie nahmen Jesus mit. So heißt es in unserem Text. Finde ich interessant. Jesus ergibt ihnen einen Auftrag. Und nicht Jesus nimmt seine Jünger mit ins Boot, sondern die Jünger, die nehmen Jesus mit. Die waren sich ihrer Sache sicher. Die wussten, diesen Auftrag, den können wir erledigen. Sie kennen ihre Gaben und ihre Fähigkeiten. Und Jesus eben auch. Und so lässt Jesus uns auch teilhaben an einem Auftrag, den er uns gibt. Menschen sollen und wollen ihn oder hoffen, dass sie das wollen, ihn kennenlernen. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Und wir müssen uns das mal vorstellen. Unser Chef höchstpersönlich gibt uns einen Auftrag. Das adelt uns doch. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ach, jetzt kommt der Heiko schon wieder mit dem, was wir machen müssen. Aber ihr Lieben, wir dürfen es machen. Er traut es uns zu. Und so, wie er es auch seinen Jüngern eben zugetraut hat. Eigentlich ist es doch ein Grund, sich zu freuen. Wir dürfen Jesus verkündigen. Wir dürfen mit ihm, für ihn Zeuge sein. Eigentlich ist es doch ein Grund, dankbar zu sein, dass Gott so viel Vertrauen in uns hineinlegt. Denn er könnte es auch ohne uns. Wenn wir den Dienst nicht tun, wird Gottes Reich dennoch gebaut. Aber ihr Lieben, Jesus, er will uns gebrauchen. Und so wollte er auch die Jünger gebrauchen und gibt den Auftrag, lasst uns da an ein neues Ufer kommen. Und die Jünger, die nehmen diesen Auftrag von Jesus an, weil sie merken, dass Jesus sie nicht überfordert, zumindest hier. Und sie machen das, was Jesus sagt, denn eben auf dem Wasser fühlen sich die Jünger wie die Fische im Wasser. Und Jesus, er hat die Ruhe, hinten im Schiff sich auf ein Kissen zu legen und er schläft ein. Er ruht sich aus, er sammelt Kräfte, während die Jünger das Ruder in die Hand nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch dann plötzlich verändert sich die Lage. Der machbare Auftrag wird zu einem Auftrag, der den Jüngern alles und noch viel mehr abverlangt. Da heißt es, und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Ja, der See Genezareth, das war ein ganz besonderer See oder ist auch heute noch ein ganz besonderer See in vielfacher Hinsicht. Im Grunde ist es eher ein kleinerer See. Heute ist er das Süßwasserreservoir von Israel und an der breitesten Stelle 12 Kilometer breit und insgesamt 22 Kilometer lang. Und weil der See Genezareth 212 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, herrschen dort besondere klimatische Bedingungen. Der See liegt auch an einem tektonischen Grabenbruch. Die Berge unmittelbar an den Ufern des Sees, die Golanhöhen, die ragen weit empor, mindestens 500 Meter höher. Und dort können am Abend sogenannte Fallwinde entstehen, kalte oder warme Winde, die vom Osten her abstürzen und diesen ruhigen See zu einem enormen See aufwühlen können, der unberechenbar wird. Und außerdem steht im Matthäus-Evangelium auch das Wort Seismos. Das kennen wir von den Erdbeben. Also ist hier sogar vielleicht die Rede, dass das nicht nur ein Sturm war, sondern auch ein Erdbeben. Und was ein Erdbeben und so ein Tsunami anrichten kann, das haben wir schon erlebt und gesehen. Also dieser Sturm war nicht einfach nur ein Lüftchen und die Jünger hatten damit leichte Probleme. Nein, dieser Sturm war unheimlich. Dieser Sturm war verheerend, gewaltig, groß, stark und letztlich sogar lebensbedrohlich. Sogar so stark, dass die gestandenen Fischer es mit der Angst zu tun bekommen. Die so schnell auf dem Wasser nichts aus der Ruhe bringen kann. Es entsteht eine Situation, die für die Bootsinsassen lebensbedrohlich war. Und dies erkennen wir auch daran, wenn wir mal den Text in den anderen Evangelien anschauen. Da heißt es, Herr, Meister, wir kommen um. Das formulieren sie sogar. Und das alles, obwohl sie den Auftrag leben, den sie von Jesus bekommen haben. Also, was machen? Vermutlich setzen die Fischer zuerst mal alles in ihre eigene, ganze Kraft und Energie. Die wollten das Schiff selbst vor dem Untergang bewahren. Sie fangen an, Wasser zu schöpfen, das Segel einzuholen, vielleicht es schon zu flicken, versuchen krampfhaft irgendwie Kurs zu halten oder nicht zu kentern, versuchen alles aus eigener Kraft. Das ist erstmal ja gar nicht verkehrt, denn Jesus hat ihnen ja Auftrag und Kurs vorgegeben. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis das Schiff untergeht und die erfahrenen Fischer letztlich ihre Niederlage eingestehen müssen. Ja, auch wir, wenn wir als Christen, als Kinder von Gott höchstpersönlich unterwegs sind, auch wenn wir seinem Ruf folgen, selbst dann kann es auch bei uns passieren, dass es Stürme gibt. Stürme, die uns aus der Bahn werfen. Und obwohl die Jünger auf dem richtigen Kurs waren, haben sie in ihrem Denken einen Fehler. Sie rechnen im Sturm nicht mit der Gegenwart des Herrn Jesus Christus, der im Boot sitzt, schläft. Er ist da. Und wie ist das bei uns, wenn wir in Stürme geraten? Arbeitslosigkeit, Finanzsorgen, Erziehungsprobleme, Geldprobleme, Krankheit, Not, Elend, Eheprobleme, Freundschaftsprobleme oder wenn man die Stelle wechseln muss. Wie reagieren wir da? Werden wir plötzlich auch zum Macher und fangen an zu schöpfen? Oder rechnen wir mit Gottes Eingreifen? Oder denken wir vielleicht, dass sowas uns als Christen doch gar nicht passieren kann? Uns als Christen geht's doch immer gut. Wir erleben doch nur den Segen Gottes. Stürme gibt es auch in den Gemeinden. Ich betone bewusst hier die Mehrzahl, weil ich ja jetzt mittlerweile schon einige Gemeinden erlebt habe. Aber die Stürme kennen wir auch. Mitarbeitermangel, Mitgliederschwund, Vertrauenskrise, innere Konflikte, Geldmangel, Beziehungsstörungen und vieles mehr. Ja, es ist eine Frage der Zeit und das Schiff, das sich Gemeinde nennt, droht zu sinken. Und auch da die Frage, wie reagieren die Menschen? Versuchen wir alles aus eigener Kraft? Ich habe mal eine provokative These gehört. Da hat jemand gesagt, was würde passieren, wenn Jesus den Heiligen Geist aus der Gemeinde wegnehmen würde? Was würde passieren? Und die Antwort, die der sagte, wahrscheinlich würde sich erstmal gar nichts verändern. Es würde weiterlaufen wie bisher. Und ihr Lieben, wie ich das drüber nachgedacht habe, das gehört habe, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Ja, wo sind wir die Macher? Wo rechnen wir eben nicht mit Jesus oder handeln ohne ihn? Der ja im Boot sitzt. Und dann folgt der zweite Aufbruch der Jünger. Sie können nicht mehr anders. Sie wecken den schlafenden Jesus auf. Scheinbar war Jesus ja sehr müde, oder? Er hatte einen außerordentlich guten und festen Schlaf, denn er hatte von dem Sturm ja überhaupt nichts mitbekommen. Und die Jünger, die kommen frustriert zu ihm und machen ihm zuerst einmal einen Vorwurf. Zumindest habe ich das so verstanden. Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Ich fand das irgendwie ganz schön krass. Ja, die Jünger, die brechen auf zu Jesus, aber machen das Richtige. Wir Menschen sind oft auch in der Gefahr, dass wir in unserer eigenen Betriebsamkeit, in unserem eigenen Trotz so feststecken, dass wir da gar nicht mehr rauskommen. Dass wir nicht aufbrechen, um Jesus zu begegnen. Und die Jünger, die machen es richtig. Die Erfahrenen, die Fischer, die fragen in ihrer Notsituation den Zimmermann um Hilfe. Sie verzichten in dem Moment auf ihr eigenes Können, auf ihre Erfahrungen, auf ihre Gaben und Fähigkeiten. Und sie verlassen sich ganz in dem Moment auf Jesus. Sie gehen mit ihrer Angst, Not, Sorge, vielleicht mit ihrem Frust, ihrem angeknacksten Selbstsicherheit zu Jesus. Selbst wenn sich dadurch im ersten Moment vielleicht auch noch gar nichts ändert. Sie wenden sich an ihn und der Sturm, der peitscht immer noch ins Boot. Aber es geschieht bei den Jüngern etwas ganz Entscheidendes. Sie erleben in ihrem Aufbruch einen Blickwechsel. Sie schauen nicht mehr auf das Problem, sondern auf Jesus, wie in diesem Bild hier. Wenn man sich nur auf das Vorne, auf das Große, Mächtige konzentriert hier, dann ist der Hintergrund unscharf. Schaut man aber auf das, was hinten liegt, dann wird das hinten scharf. Und das Problem, das wird im Vordergrund vielleicht etwas kleiner oder nicht mehr so drohend. Die Jünger, die vollziehen auch einen Blickwechsel. Und ihr eigenes Tun und Machen rückt vielleicht tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund. Und sie lassen sich auf den ein, der sagt, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und wie schon gesagt, das alles, obwohl die Jünger auf dem Weg sind, den Jesus ihnen aufgetragen hat. Deshalb ist es so wichtig, nicht immer gleich die Flinte ins Korn zu werfen und den Auftrag zu hinterfragen, sondern wir dürfen uns fragen, ob wir Jesus mit unserem Boot haben und ob er eben nicht nur Statist ist oder eben ein Schlafender. Ja, und selbst wenn die Probleme nicht gleich vom Tisch sind, so wird er doch uns durch die Probleme helfen. Er sagt, ich will bei dir sein. Ich bin bei dir in deinen Problemen. Ich bin da in den ganzen verschiedenen Gemeindesituationen. Ich bin da, ich kann es. Unsere Aufgabe ist es, das zu erkennen. Jesus möchte, dass wir uns ebenfalls aufbrechen, dass wir unseren Blick auf ihn richten, auch wenn es immer noch um uns herum stürmt. Ich möchte uns und letztlich mich genauso ermutigen, Zeiten der Neuausrichtung zu suchen, um unseren Blick auf Jesus zu richten. Solch ein Aufbruch, der ist immer vielversprechend. Und so bekommen wir dann auch eine neue Blickrichtung und erkennen, dass Jesus noch viel mehr bewirken kann, als das, was wir kennen. Und ich erinnere an Andrea, die eben noch sagte, sie hat den Eindruck gehabt, dass Jesus sagt, er ist doch schon längst da in Lohr. Er ist da und er regelt vieles. Ist das nicht ein Trost? Ist das nicht genial? In unseren Nöten dürfen wir zu ihm und er hört uns und kommt sogar mit unseren Vorwürfen klar. Etwas, was den Blickwechsel sehr gut beschreibt, habe ich bei Corrie ten Boom gefunden. Da heißt es, welches sind eigentlich die Dinge, die den Christen die Freiheit rauben? Es sind zunächst einmal die Sorgen. Sie sind vielleicht unsere konstantesten Gefängniswärter. Ich glaube, dass wir in der Zeit, in der wir uns sorgen, praktisch Atheisten sind. Entweder wir glauben an Jesus Christus oder wir glauben nicht. Er sagte, ich habe die Welt überwunden. Hat er oder spielt er uns nur einen bösen Streich? Vor etwa einem Jahr hatte ich mir den Luxus erlaubt, 5 Minuten hintereinander nicht mehr zu sorgen. Am Ende der 5 Minuten, als ich noch immer nicht damit fertig war, ging ich zu dem nächsten Spiegel, sah mir in die Augen und sagte, das riesenhafte Problem, das dir solche Sorgen bereitet, kann nicht gelöst werden. Es ist zu schwer, selbst für Jesus Christus. Wenn ich soweit bin, muss ich meistens lachen. Und am Ende laufen mir die Tränen der Dankbarkeit über die Wangen und ich tue meine Augen auf zu dem, der mir mit seinem eigenen Kreuz einen absolut sicheren Sorgenbaum zur Verfügung gestellt hat. Das nenne ich einen gelungenen Blickwechsel, der uns Mut machen darf, unseren Blick ebenfalls auf ihn zu richten, ebenfalls den Blick zu wechseln. Und dann kommt der letzte Aufbruch. Diesmal ist es Jesus, der aktiv wird. Trotz des Blickwechsels der Jünger und ihrer Gewissheit, dass Jesus da ist, wird er aktiv. Trotz ihrer Vorwürfe wird er aktiv. Er hilft. Nicht immer sofort und nicht immer auf die Art und Weise, wie wir es uns wünschen, aber er hilft. Und ich weiß ganz ehrlich auch nicht, was sich die Jünger von Jesus erhofften, als sie ihn weckten. Haben sie geahnt, dass er mächtig ist und das Wasser beruhigen kann? Also wenn ich das Ende unseres Abschnittes anschaue, dann waren sie sich dessen am wenigsten bewusst. Vielleicht haben sie gehofft, dass er mit der zusätzlichen Manneskraft, dass sie dadurch doch noch irgendwie das Boot an Land kriegen. Vielleicht haben sie auch gehofft, dass er ihnen einfach durch seine Gegenwart irgendwie neue Hoffnung im Sturm gibt. Ich weiß nicht, was die Jünger erwartet haben in diesem Moment. Und genauso wenig weiß ich in meinen schwierigen Situationen, was er tun wird. Aber wenn wir uns an ihn wenden, dann wird er reagieren. Und in diesem Fall steht Jesus auf, bedrohte mit seiner ganzen Vollmacht den Wind und es entstand eine große Stille. Und ihr Lieben, ich glaube, diese Stille war in den Herzen und Ohren der Jünger ganz schön laut. Er herrscht auch über die Natur. Er ist der Herr über die Natur. Wie laut mussten dann in den Ohren der Jünger die Worte von Jesus klingen? Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Wie haben sich die Jünger wohl gefühlt? Sie waren schon eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Sie haben Heilungen erlebt, wie Menschen umgekehrt sind, wie Gott gezeigt hat, seine Macht über böse Geister und vieles, vieles mehr. Und noch immer kapieren sie es nicht, glauben es nicht, dass Jesus so viel Macht hat. Auch Wind und Wellen sind ihm gehorsam und sie fürchten sich. Und ich finde das gewaltig. Was war das für eine Machtdemonstration von Jesus? Ja, er war Mensch auf dieser Erde, aber er war eben auch Gottes Sohn und er konnte sogar über die Natur herrschen. Und das, auch das lernten die Jünger im Laufe der Zeit. Jesus, der ist ein Mann, der kommt von Gott und er handelt. Er war eben nicht nur Zimmermann, sondern eben Gottes Sohn. Und wenn wir uns an ihn wenden, dann sind wir an der richtigen Person. Jesus, er hat sich aufgemacht zu den Menschen, damit wir ihn erleben dürfen. Und die Jünger, die haben Jesus in seiner Fülle erlebt und nicht erkannt. Und wir können Jesus direkt kennenlernen. Wir haben durch die Bibel doch den gesamten Überblick. Natürlich haben wir ihn nicht greifbar vor uns. Aber wir haben so viel mehr Zusammenhänge, wie es die Jünger damals hatten. Was haben wir für ein Geschenk dadurch, dass wir Jesus in der Bibel eben kennenlernen können? Und wenn wir auf seine Macht und auf seine Größe schauen, unseren Blick auf ihn und seine Macht wenden, dann werden unsere Stürme still. Oder er macht uns in den Stürmen still. Ja, Jesus hat uns beauftragt, haben wir gehört. Er hat uns geadelt dadurch. Er hat seine Gaben und er hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben, die wir auch einsetzen dürfen, die die Jünger auch eingesetzt haben. Aber gleichzeitig setzt er uns auch Situationen aus, die wir nicht meistern können. Und wir merken plötzlich, dass wir nicht die Macher sind, sondern Jesus. Und wie hat Markus gesagt, das ist Fülle, weil wir dann auf einmal klar wird, was Gott tun kann. Dann, wenn wir einmal zurücktreten müssen, merken wir plötzlich, was Gott alles tun kann. Und ihr Lieben, so können wir Sturmstillung erleben. Und das wiederum, finde ich, ist ein Grund, dankbar zu sein. Das ist ein Grund, fröhlich zu sein. Wir haben es mit unserem Glauben, mit unserem Herrn Jesus, mit einem Gott zu tun, der gewaltig ist, der machtvoll ist, den wir in seiner Größe und Fülle noch gar nicht erkennen, wo wir merken, er hat noch viel, viel mehr für uns parat, als dass wir nehmen. Jesus, er ist einfach unser Herr und ihm wollen wir folgen. Ja, wir haben drei Aufbrüche gehört. Jesus und seine Jünger, die brachen auf in neue Gewässer und erlebten einen Sturm, der es in sich hatte. In diesem Sturm brachen die Jünger auf Jesus zu, gingen auf Jesus zu, nachdem sie es eine Weile alleine versucht hatten und haben gemerkt, es geht nicht mehr. Und sie vollziehen diesen Blickwechsel, der uns auch heute noch in unseren Nöten Ruhe verschafft. Und am Ende macht sich Jesus auf und beruhigt den Sturm. Und wir erkennen in Jesus Gott, der uns liebt, der uns begleitet, der uns rettet, der uns zu seinen Kindern macht. Und wenn das kein Grund, sich zu freuen ist, wenn das kein Grund, sich zu etwas ist, wo wir feiern dürfen, dann weiß ich es auch nicht. Jesus, er lebt, er ist lebendig, auch heute noch. Ihm dürfen wir nachfolgen. Und das verheißt er uns an vielen Stellen. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus Christus, danke für diese Worte in der Bibel. Danke, dass wir hier erleben können, dass wir sehen können, wie groß und wie mächtig du bist. Wo wir erleben können, dass du hilfst, selbst wenn um uns herum es immer noch tobt. Und Jesus, ich danke dir, dass wir gemeinsam hier sind, dass wir von dem berichten können, wo wir Jesus erlebt haben, wo wir gemeinsam ihn anbeten können, wo wir feiern können, wo wir ihm gemeinsam nachfolgen können, wo wir auch als Gemeinde erleben, dass unsere Stürme ruhiger werden. Jesus, du bist einfach ein himmlischer Gott. Du bist ein Gott, dem wir nachfolgen wollen. Du, dein Vater und der Heilige Geist, der in uns ist. Jesus, ich danke dir dafür und danke dir für all das Gute, was du schenkst. Danke, dass du mit uns gehst in unserem Leben, wir nicht alleine sind, dass wir dich an der Seite haben, dass du das verheißen hast. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dafür sage ich dir von Herzen Dank. Amen.